Das Thema heute ist ja wieder eine der Mütter Jesu, der Vorfahren Jesu, und zwar die Rahab. Wir sind jetzt im Advent und im Advent haben wir jetzt eine Predigtreihe über eben die vier Frauen, die in dem Stammbaum Jesu vorkommen. Letzten Sonntag hat Christian über die Tamar gepredigt, heute die Rahab, dann nächsten Sonntag die Ruth und dann noch die Bathseba. Und dann am Heiligen Abend natürlich dann Maria selbst als die Mutter Jesu. Nun, warum das? Warum diese vier Frauen? Ja, weil Matthäus sie in seinem Geschlechtsregister am Anfang der Weihnachtsgeschichte, am Anfang seines Evangeliums, diese vier Frauen erwähnt. Aber jetzt mal ehrlich, wer liest dieses Geschlechtsregister öfter oder gern oder überspringt man es nicht und fängt dann halt ein bisschen weiter hinten an? So ungefähr, das weiß ich eh schon. Und ja, so viele Namen und Abraham zeugte Isaac und Isaac zeugte Jakob und so geht's die ganze Zeit dahin. Nun, warum steht sowas überhaupt in der Bibel? Ich denke, eine Erklärung könnte uns eine Erfahrung eines Bibelübersetzers in Afrika geben. Der in dem Volk, wo er gearbeitet hat, gab es noch keine Christen und er wollte das Matthäusevangelium übersetzen, zusammen mit ein paar Einheimischen. Und er dachte, naja, kann ich nicht mit dem Geschlechtsregister anfangen, da steigen die mir alle gleich aus. Also fing er nach dem Geschlechtsregister an mit die Geburt Jesu Christi, geschah auf diese Weise und hat also das ganze Matthäusevangelium übersetzt. Und seine einheimischen Mitarbeiter, die ihm dabei geholfen haben, gingen jeden Abend dann in das Dorf und haben erzählt, was sie an dem Tag übersetzt haben. Und wie er fertig war mit dem Matthäus-Evangelium, hat er gedacht, naja, aber auch die ersten Verse sind Wort Gottes, also ich kann sie nicht weglassen. Also hat er ganz am Schluss noch doch auch das Geschlechtsregister übersetzt, die ersten 17 Verse. Was dann passiert ist, damit hätte er wahrscheinlich nicht gerechnet, denn die Übersetzungshelfer liefen ganz aufgeregt in das Dorf und haben gesagt, stellt euch vor, all die Geschichten, die wir euch erzählt haben, sind wahr. Ohne ein Geschlechtsregister ist es keine wahre Geschichte. Oder kennt ihr die Eltern von Hänsel und Gretel? Also in vielen Kulturen dieser Welt, eine wahre Geschichte braucht ein Geschlechtsregister. Man muss wissen, wer derjenige ist, von dem die Geschichte handelt, wo er herkommt. Stammbäume sind also wichtig und je länger ein Stammbaum, desto wichtiger die Person. Diejenigen, die, so wie ich in ihrer Kindheit, Karl May gelesen haben, die kennen noch Haji Halef Omar Ben Haji Abul Abbas Ibn Haji Dawud Al-Gossara, der eben so stolz war, dass er so seine Vorfahren hier, und in dem Fall waren sie noch alle Haji, also alle Leute, die nach Mekka gewandert sind. Und das war sein Stolz, das hat ihn wichtig gemacht. Also je länger der Stammbaum, desto wichtiger die Person. Und damit wird also nicht nur deutlich, dass Matthäus alle Geschichten wahr sind, sondern dass Jesus die wichtigste Person der ganzen Welt ist. Denn niemand hat so einen langen Stammbaum wie Jesus. Aber das Ungewöhnliche an diesem Stammbaum ist, dass er Frauen enthält. Das war in der damaligen Zeit oder auch in der damaligen Kultur nicht üblich. Und so müssen wir uns das anschauen. Wie so das? Und so lese ich dann doch nochmal zumindest den ersten Teil dieses Stammbaums aus Matthäus 1. Dort heißt es Stammbaum Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Abraham war der Vater von Isaac, Isaac von Jakob, Jakob von Juda und seinen Brüdern. Juda war der Vater von Peres und Serach und ihre Mutter war Tamar. Peres war der Vater von Hezron, Hezron von Aram, Aram von Aminadab, Aminadab von Nachshon, Nachshon von Salmon. Salmon war der Vater von Boas und dessen Mutter war Rahab. Boas war der Vater von Obed, dessen Mutter war Ruth. Und Obed war der Vater von Isai und Isai der Vater des Königs David. Also nicht nur, dass hier Frauen erwähnt werden, ist ungewöhnlich, sondern noch komischer ist ja, dass alle vier irgendwie in einen Skandal verwickelt sind. Also das sind ja nicht jetzt gerade die Vorbilder, die er hier erwähnt. Also nicht die Sarah, die Frau des Abraham, sondern eben diese vier, die alle vier mehr oder weniger in einen Skandal verwickelt waren. Letztes Mal hatten wir die Tamar und das ist ja wohl so ziemlich die schrägste Geschichte, die wir in der Bibel haben. Ich glaube, die kommt in keiner Kinderbibel vor. Die wird immer ausgelassen. Und wie Christian das letzte Mal gesagt hat, also Kinder unter 12, dann dürfen wir also nicht hier drin sein, wenn man diese Geschichte liest. Und heute geht es weiter mit der Rahab. Die Geschichte ist zwar in der Kinderbibel, aber nur, weil nicht deutlich gemacht wird, wie schlecht die Rahab war, was das jetzt wirklich für eine Person war. Die Geschichte selber ist ja dann ganz nett, aber dass also Rahab in Wirklichkeit noch viel schlimmer war als Tamar, das kommt da eben nicht raus. Und so schauen wir uns also heute die Rahab an. Diese Geschichte finden wir in Josua 2, aber der Text ist ein bisschen lang, ich werde ihn also nicht ganz vorlesen, sonst würde ich mir dann die Predigt schon sparen. Aber so Ausschnitte und ein bisschen halt den Hintergrund, dass wir uns das anschauen. Der Hintergrund war, also Mose war gestorben, Josua hat also die Leitung übernommen und er sollte jetzt das Land Kanaan einnehmen. Sie waren noch auf der anderen Seite des Jordan und die erste Stadt, die dann auf sie zukam oder auf die sie zukamen, war Jericho. Eine Stadt mit riesigen Stadtmauern, also ganz, ganz stark gefestigt, eine strategische Stadt. So alle, die da ins Land wollten, mussten also bei dieser Stadt vorbei. Und er sendet zwei Kundschafter über den Jordan und die kommen in die Stadt und gehen schnurstracks zu einer Prostituierten. Da heißt es in Kapitel 2, Vers 1, Josua entsandte heimlich zwei Spione aus dem israelitischen Lager in Schittim. Er wies sie an, erkundete das Land, vor allem die Gegend um Jericho. Und die beiden Männer brachen auf und kamen in das Haus einer Prostituierten namens Rahab. Dort blieben sie über Nacht. Das könnte einen auf etwas komische oder schlechte Gedanken bringen. Soldaten, die zu Hause weg sind, unterwegs sind, einsam sind, dass die da also zu einer Prostituierten gehen. Aber wir kommen dran drauf, das war also nicht der Grund. Josephus, der jüdische Geschichtsschreiber, der konnte das nicht verkraften. Also das geht nicht, dass die Urgroßmutter des großen König Davids eine Prostituierte gewesen ist. Das kann nicht sein. Und so beschreibt er die Rahab, dass sie da eben so eine kleine Pension auf der Stadtmauer hatte, wo eben halt dann Leute eingekehrt sind und übernachtet haben. Aber die Bibel redet eine klare Sprache. Jedes Mal, wenn Rahab erwähnt wird, namentlich noch dreimal im Alten Testament und noch zweimal im Neuen Testament, und jedes Mal steht ausdrücklich dabei die Hure oder Prostituierte, je nach Übersetzung, Rahab oder Rahab die Prostituierte. Also das ist keine Frage, dass sie nicht nur eine nette kleine Frühstückspension hatte dort, sondern dass es um viel mehr ging. Nun, allein dieser Tatsache, dass dann der Heilige Geist Rahab namentlich erwähnt im Stammbaum Jesu, in der Familie Jesu, erinnert mich an Hebräer 2, Vers 11. Dort heißt es, Jesus schämte sich nicht, sie Brüder zu nennen, Brüder und Schwestern. Und da geht es um uns. Er schämte sich nicht, uns Brüder zu nennen, denn so viel besser wie Rahab sind wir auch nicht. Und in Matthäus 12, als eine Frau dann Maria lobt, dann sagt Jesus, wer den Willen meines Vaters im Himmel tut, der ist mir Bruder und Schwester und Mutter. Er nimmt also hier alle auf, die zu ihm gehören. Aber Dieser Text stellt uns mehrere Fragen, oder wir stellen uns mehrere Fragen. Das erste ist, wozu überhaupt Kundschafter dahin schicken? Was sollte das Ganze? Warum Spione? Und warum gehen sie ausgerechnet zu einer Prostituierten? Und warum will Gott diese Stadt vernichten? Das klingt ja auch nicht gerade so nach einem liebenden Gott, so nach, eher nach Heiligen Krieg, nach Dschihad. Aber dazu muss man den kulturellen Hintergrund ein bisschen verstehen von dieser Geschichte. Sie gingen ja nicht als Spione hin, um die militärische Stärke von Jericho auszukundschaften. Zu sehen, wie dick die Mauern sind oder wie hoch die Mauern sind oder wie gut die Verteidigungsanlage ist. Denn wir kennen ja die Geschichte, das war ja alles nicht notwendig. Sie haben ja keinen Krieg geführt gegen diese Stadt, sondern sie sind ja nur um die Stadt gegangen, schweigend, 6 Tage lang und am 7. Tag dann noch 7-mal und dann, okay, stießen in die Posaunen. Okay, unser Sohn hat mal versucht, Posaune zu lernen, dann klingt das wie eine Kriegsmaschine, aber das war nicht der Grund, dass die Mauern zusammengebrochen sind. Das heißt, sie brauchten nicht auskundschaften. Sie brauchten also nicht feststellen, wie stark diese Stadt ist, denn Gott hat es ja sowieso ganz, ganz anders gemacht. So, warum gehen Sie dahin? Das hängt zusammen mit der zweiten Frage. Warum gehen Sie zu einer Prostituierten? Denn es ist also nicht das, was man denken könnte. Die Frage ist, ist es das nicht verdächtig, wenn Sie da zu einer Prostituierten gehen? Interessant ist, nein, das ist das Gegenteil. Das ist eben total unverdächtig. Da muss man den Vorderen Orient und die damalige Kultur verstehen. Es gab keine Hotels, keine Pensionen. Das heißt, wenn man in eine Stadt kam als Fremder, dann hat man sich einfach auf den Marktplatz gestellt oder in das Tor und hat gewartet, bis man eingeladen wird und bis man irgendwo übernachten darf. Das war das Normale. Wir haben das man sieht das in Richter 19, als dort ein Levit mit seinem Knecht in diese Stadt kommt. Und tja, sie stellten sich auf den Platz der Stadt, aber keiner bot ihnen für die Nacht seine Gastfreundschaft an. Das wäre das Normale. Also man geht einfach, wenn man niemand kennt, stellt sich auf die Stadt, auf den Stadtplatz und wartet, bis jemand vorbeikommt und einen mitnimmt. Und in dem Fall haben sie lange Zeit umsonst gewartet. Was dann passiert ist, ist also dann, das ist also wirklich die schrägste Geschichte in der ganzen Bibel. Da ist also nicht nur unter 12 Jahren, sondern unter 18 Jahren verboten zu lesen. Aber da brauchen wir jetzt nicht drauf eingehen. Es ist nur ein Beispiel, wie es damals funktioniert hat. Und so, jetzt müssen wir uns vorstellen, die zwei Spione kommen nach Jericho und tun das. Stellen sich auf den Platz und warten, bis jemand vorbeikommt. Und da kommt zufällig der Bürgermeister vorbei und sagt, kommt doch, mein Haus ist groß genug. Übernachtet bei uns. Und was führt euch in unsere Stadt? Und naja, gut, das wäre das erste Problem. Dann müssten sie halt lügen und ihm irgendwas erzählen, was glaubhaft klingt. Aber das ist nicht das Hauptproblem. Das Hauptproblem ist, seine Frau würde ihnen natürlich auch ein gutes Essen machen. Und in der damaligen Kultur ist Essen zusammen ist ein Bündnis. Das heißt, sie würden dort essen müssen und damit hätten sie einen Bund geschlossen. Und damit könnten sie Jericho nicht mehr angreifen. Es wäre unmöglich gewesen. Ein bisschen später finden wir dieses Prinzip von den Gibeonitern, als eben Jericho schon erobert ist und andere Teile schon erobert sind. Und dann kommen die Gibeoniter und senden Abgeordnete. Und sagen sie, sie kommen von weit her, seht, unser Brot ist schon alt und so weiter. Und dann heißt es, die Männer Israels aßen zum Zeichen der Verbrüderung etwas von dem Proviant, den die Fremden mitgebracht hatten. Und sie versäumten es jedoch vorher, den Herrn zu fragen. Und kaum hatten sie gegessen, können die Gibeoniter sagen, Edge, reingefallen. Wir sind eure Nachbarn. Und jetzt dürfte uns nicht mehr vernichten. Und so funktionierte das. Es war also völlig klar, die Spione konnten es nicht riskieren, dass sie hier von jemand eingeladen werden zum Essen. Denn damit wäre es unmöglich geworden, die Stadt zu erobern. Man sieht, dass Gott das ernst nimmt, dass ja später König Saul bestraft wird, weil er sich an den Gibeonitern vergangen ist. Das heißt, er hat diesen Bund gebrochen und das bestraft Gott. So ist also ein Grund, sie gehen zu einer Prostituierten, dort kriegen sie nichts zu essen und brauchen also keinen Bund machen. Aber es gibt noch einen vielleicht noch wichtigeren Grund, warum sie zu einer Prostituierten gehen. Denn Gott wollte ja die Stadt vernichten. Und die Frage ist ja, wieso das? Wieso will Gott eine Stadt vernichten? Und geht es eben hier um einen heiligen Krieg? Nein, es geht hier darum, dass dieses Volk schuldig geworden ist. Und es ist jetzt wie eine Gerichtsverhandlung. In einer Gerichtsverhandlung gibt es den Ankläger, das wäre in diesem Fall Gott, aber man braucht Zeugen. Für ein Todesurteil hat Mose, 5. Mose 19, klar gesagt, wenn eine Anklage vor Gericht nur von einem einzigen Zeugen gestützt wird, darf die angeklagte Person nicht schuldig gesprochen werden, gleichgültig, um was für ein Vergehen es sich handelt. Erst aufgrund von 2 oder 3 Zeugenaussagen darf ein Schuldspruch gefällt werden. Das heißt, die Anklage steht, die Kanaaniter und hier die Stadt Jericho ist schuldig, aber es braucht 2 Zeugen. Und deswegen werden 2 Spione geschickt, um vor Ort Beweismaterial zu sammeln. So, was war das Verbrechen der Kanaaniter? In 5. Mose 18 sagt Mose, wenn ihr in das Land kommt, das der Herr euer Gott euch gibt, dürft ihr auf keinen Fall die verabscheuungswürdigen Bräuche der dort lebenden Völker übernehmen. Und dann zählt er einige Sachen auf im nächsten Vers. Niemand aus eurem Volk darf seinen Sohn oder seine Tochter durchs Feuer gehen lassen. Sie haben dem Gott Götzen Moloch ihre Kinder durch Verbrennen geopfert. Und dann gibt es eine ganze Liste und am Schluss sagt er nochmal, wegen dieser abscheulichen Taten wird er die anderen Völker vor euch vertreiben. Die Kanaaniter haben das Gericht verdient, ganz nebenbei. Deswegen musste ja Israel 400 Jahre in Ägypten sein, weil Gott dem Abraham schon gesagt hat, dass das Maß noch nicht voll ist. Das heißt, Gott hatte auch mit den Kanaanitern 400 Jahre Geduld, bevor dieses Gericht kam. Und auch mal in 3. Mose sagt er, verhaltet euch nicht wie die Leute in Ägypten, wo ihr einst gelebt habt, oder wie die Leute in Kanaan, wo ich euch hinführen werde. Lebt nicht nach ihren Bräuchen. Und dann führt er eine ganz lange Liste von Bräuchen auf, von Dingen, die in diesem Land geschehen sind. Sehr viele sexuelle Vergehen. Homosexualität kommt darin eindeutig vor. Obwohl ich diese Woche gesehen habe, es gibt im Englischen jetzt eine neue Übersetzung, die Queen James Übersetzung nach der King James. Und die verändert alle Stellen über die Homosexualität, damit es deutlich wird, dass Gott überhaupt nichts gegen Homosexualität hat. Es also wird immer mehr kommen und wird auch in unserem Land, auch unter den Christen, sich immer mehr verbreiten, wenn Menschen das Wort Gottes nicht mehr ernst nehmen. Und so haben wir da eine ganz lange Liste und am Schluss dieser Liste sagt er, verunreinigt euch nicht auf diese Weise, denn so haben sich die Völker verunreinigt, die ich vor euch vertreibe. Das heißt, diese Völker haben das Gericht verdient, aber Gott schickt jetzt 2, damit er noch 2 Zeugen hat. Das gilt übrigens nicht nur jetzt für Jericho und Kanaan, sondern dieses Prinzip gilt eigentlich immer, dass Gott gerecht ist und richtet. Und Ruth Graham, die Frau von Billy Graham, hat mal gesagt, wenn Gott Amerika nicht richtet, muss er sich bei Sodom und Gomorra entschuldigen. Denn was in Amerika geschieht, ist also um einiges schlimmer, als was in Sodom und Gomorra geschehen ist oder in Jericho. Und naja, wir sind immer nur ein bisschen hinten. In der Zwischenzeit ist es nicht nur in Amerika so, sondern das sieht man ja sogar jetzt in der Präsidentenwahl oder in den ganzen Ansprachen, was sich auch bei uns alles tut oder was alles gerechtfertigt wird und was alles erlaubt ist, was eindeutig gegen Gottes Maßstab geht. So ist es also hier bei dieser Prostitution, handelt es sich eben nicht nur um eine normale Prostitution, sondern es ist eine kultische Prostitution. Und es geht also hier um Götzendienst. Wenn wir an unsere Situation in Österreich denken, dann denken wir eher an den moralischen Verfall, der eben überall zu sehen ist. Aber auch wir haben unsere Götzen im Westen und ich würde sagen in der Zwischenzeit in der ganzen Welt. Ein Götze, der über allem steht, ist das Geld. Es dreht sich alles ums Geld. Es geht nicht mehr um Sport, sondern es geht in Wirklichkeit um Geld. Es geht nicht um Kunst, sondern es geht um Geld. Paulus hat das vorhergesagt. Er hat gesagt, die Menschen werden in der letzten Zeit nur sich selbst und ihr Geld lieben. Und ich denke, das können wir immer wieder sehen. So, die beiden gehen also zu Rahab. Rahab ist eine Prostituierte. Das heißt nicht nur, dass sie ein Gewerbe hat, sondern das heißt, dass sie im Götzendienst verwickelt ist, denn Prostitution hatte damals mit Götzendienst zu tun. Es war also eine kultische Prostituierte. Und deswegen wollten sie dort ihre Beweise sammeln, damit sie als Zeugen auftreten können. Aber zu ihrer Überraschung passiert etwas, mit dem sie überhaupt nicht gerechnet haben. Denn dann lesen wir in Vers 8, bevor die Kundschafter sich in dieser Nacht schlafen legten, stieg Rahab noch einmal auf das Dach, um mit ihnen zu reden. Ich weiß, dass der Herr euch dieses Land gegeben hat, sagte sie zu ihnen. Dazwischen waren ja noch Soldaten gekommen und wollten die Herausgabe dieser Spione, aber sie hat gelogen, dass sich die Balken gebogen haben und hat die in die Irre geschickt und damit das Leben dieser zwei Kundschafter gerettet. Und jetzt sagt sie, wir wissen, dass der Herr euch dieses Land gegeben hat. Und sie zählt auf, was sie alle gehört haben, nicht nur sie, sondern die ganze Stadt hat gehört, den Durchzug durchs Rote Meer und was Gott schon mit einigen Königen getan hat und so weiter. Und sie kommt am Schluss zu dem Ergebnis, der Herr, euer Gott, ist der Gott oben im Himmel und unten auf der Erde. Das ist ein Glaubensbekenntnis. Das ist eine klare Aussage einer Bekehrung. Und die Frage ist, wieso Rahab und wieso nicht die ganze Stadt? Die ganze Stadt hat all diese Geschichten gehört und eine reagiert. Ich denke, da gibt es nur eine Erklärung. Das ist so ähnlich wie bei der Lydia im Neuen Testament. Der Herr öffnete ihr das Herz. Es ist Gnade. Es ist nichts, dass die Rahab irgendwie besser war, sondern eigentlich fast im Gegenteil. Und das ist eine der Botschaften aus dieser ganzen Geschichte. Das Evangelium ist für die Schlimmsten. Rahab war eine der größten Sünderinnen in Jericho und wurde trotzdem Teil der Familie Jesu. Jesus sagt an einer Stelle in Matthäus 21, der Täufer Johannes ist gekommen und zeigte euch, und er redet mit den Pharisäern und den Schriftgelehrten, was ihr jetzt tun müsst, um Gottes Willen zu erfüllen. Aber ihr habt ihm nicht geglaubt. Die Zolleinnehmer und die Prostituierten haben ihm geglaubt. Das war also schon immer so, dass die Guten, die Respektablen, die Angesehenen dann oft nicht geglaubt haben, aber die Verachteten, die Zolleinnehmer, das war ja noch was anderes als heute ein Finanzbeamter, obwohl die wahrscheinlich auch nicht so beliebt sind, aber Zolleinnehmer war ja noch viel mehr, das waren ja Verräter, und die mit dem Feind zusammengearbeitet haben und die betrogen haben und so weiter und die Prostituierten. Aber die haben geglaubt. Und Gott ist, oder Jesus ist genau für die gekommen. Und es kann also niemand mehr sagen, nein, ich bin zu schlecht, mich kann Gott nicht nehmen. Paulus sagt an den jungen Timotheus, ja, diese Botschaft ist absolut zuverlässig und verdient unser volles Vertrauen. Jesus Christus ist in die Welt gekommen, um Sünder zu retten. Und ich bin der Schlimmste von ihnen. Also keiner kann mir sagen, nein, ich bin so schlimm, dass Gott mich nicht mehr retten kann. Das geht nicht, weil Paulus der Schlimmste war. Und er wurde gerettet, weil Jesus gekommen ist, um Sünder zu retten. Das ist ja, was sein Name bedeutet. Wenn wir dann weiterlesen in Matthäus, dass der Engel Maria sagt, sie oder dem Josef sagt, er soll ihn Jesus nennen, dass, weil er sein Volk retten wird von ihren Sünden. Also das ist die eine gute Nachricht, die bei Rahab deutlich wird. Es ist niemand zu schlecht, niemand zu weit entfernt von Gott, niemand, der irgendwie unerreichbar wäre. Eine zweite Botschaft, die eigentlich bei allen vier Frauen auch rauskommt, ist, das Evangelium ist für alle Nationen. Das ist für uns so selbstverständlich, dass wir manchmal vergessen, dass es auch für die Juden ist, dass die also auch evangelisiert werden müssen und Mission in Israel notwendig ist. Dass aber für die Juden, dass auch die Heiden eingeschlossen sind, das war gar nicht so leicht zu verstehen für sie. Es gab dann mal ein Apostelkonzil in Apostelgeschichte 15, wo es um das Thema ging, ob Heiden Juden werden müssen, um gerettet zu werden, oder ob sie einfach so gerettet werden können. Und Paulus und Barnabas erzählen und dann erzählt der Petrus, wie schwierig es für ihn war, das zu verstehen. Er hatte ja diese drei Offenbarungen, diese drei Gesichter und dann noch hat der Heilige Geist ihm ausdrücklich gesagt, er soll mitgehen zu dem Cornelius und dort hat er dann erlebt, wie der Heilige Geist auf die Heiden fiel. Und dann am Schluss dieses Konzils steht also Jakobus auf und Jakobus sagt, Simon hat gerade berichtet, wie Gott selbst die Initiative ergriffen hat, um aus den Nichtjuden ein Volk zu gewinnen, das seinen Namen trägt. Und dann sagt er, das stimmt auch mit den Worten der Propheten überein. Denn so steht es geschrieben. Danach will ich zurückkehren, sagt der Herr, und die zerfallene Hütte Davids wieder aufbauen. Aus ihren Trümmern werde ich sie wieder errichten, damit auch die übrigen Menschen nach mir fragen, die Menschen aller Völker, die ich zu meinem Eigentum erklärt habe. Donald hat am Anfang den Psalm 117 gelesen, wo es darum geht. Alle Nationen, alle Völker, die Gott zu seinem Eigentum erklärt hat. Das fiel den Juden immer schwer. Nicht nur dem Petrus, der da eben Nachhilfeunterricht brauchte, bis er das verstanden hat, sondern schon im Alten Testament. Jericho wird dann erobert und bevor sie erobert wird, schickt eben Josua die zwei Kundschafter nochmal und sie sollen eben Rahab und alle, die bei ihr im Haus sind, eben retten, dass sie eben nicht mit umkommen. Und dann lesen wir in Vers 23, da gingen die jungen Männer hin und brachten Rahab zusammen mit ihrem Vater, ihrer Mutter, ihren Geschwistern und allen Verwandten aus der Stadt und wiesen ihnen einen Platz außerhalb vom Lager Israels an. Interessant ist mit welchem Erfolg Rahab ihre ganze Familie erreicht hat, sie alle überzeugt hat. Denken wir an Lot, der es nicht geschafft hat, seine zukünftigen Schwiegersöhne zu überzeugen, dass das Gericht Gottes kommt. Rahab konnte ihre Eltern, Geschwister und alle Verwandten davon überzeugen und hat ihnen damit auch das Leben gerettet. Aber wir sehen, die zwei bringen die ganze Sippschaft außerhalb des Lagers. Die gehören nicht dazu. Das sind ja keine Juden, das sind ja Heiden und die haben also nichts verloren in unserem Volk. Aber dann lesen wir doch ein paar Verse weiter. Und so ließ Josua die Hure Rahab leben, samt dem Haus ihres Vaters und allen ihren Angehörigen. Und sie blieben mitten in Israel wohnen bis zu diesem Tag. Das ist das Wunder, das nicht erst im Neuen Testament geschieht, sondern das im Alten Testament schon da war, was ja Gott Abraham schon gesagt hat, durch ihn sollen gesegnet werden alle Nationen und sollen dazugehören. Paulus greift das dann nochmal auf im Epheserbrief, wo er uns Heiden daran erinnert und sagt, vergesst nicht, dass ihr, die ihr keine Juden seid, aufgrund eurer Herkunft Außenstehende wart. Unbeschnittene nannten euch die Juden, die das äußere Zeichen der Beschneidung tragen. Damals lebtet ihr getrennt von Christus. Ihr wart vom Volk Gottes Israel ausgeschlossen und wusstet nichts von den Zusagen, die er ihm gegeben hatte. Euer Leben in dieser Welt war ohne Gott und ohne Hoffnung. Das ist die Beschreibung von uns Heiden. Aber, dann geht es natürlich weiter mit diesem großen Aber. Aber nun gehört ihr Christus Jesus. Ihr wart fern von Gott. Doch nun seid ihr ihm nahe durch das Blut seines Sohnes. Heute Abend werden wir gemeinsam das Abendmahl feiern. Zusammen essen. Zeichen des Bundes, den Gott mit uns geschlossen hat. Und eine Erinnerung an das Blut seines Sohnes, durch das wir jetzt nahe sind, durch das wir dazugehören dürfen zu dem auserwählten Volk. Nun, zu Weihnachten geht es darum, dass Gott seinen Sohn gesandt hat. Aber Gott sandte seinen Sohn eben nicht als Spion in diese Welt, um zu sehen, was wir tun, denn das wusste er, sondern in Johannes 3 lesen wir, Gott sandte seinen Sohn nicht in die Welt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch seinen Sohn zu retten. Wer an ihn glaubt, wird nicht verurteilt. Das ist die gute Nachricht. Aber die gute Nachricht ist ja immer nur gut auf dem Hintergrund einer schlechten Nachricht. Die schlechte Nachricht ist, wer aber nicht an ihn glaubt, ist schon verurteilt, weil er nicht an den Namen des einzigen Sohnes Gottes geglaubt hat. Jesus ist einmal gekommen, um als Erlöser, als Retter, um unsere Schuld vergeben zu können. Aber Advent erinnert uns auch, dass er ein zweites Mal kommt. Und dann kommt er als Richter. Und wer nicht an den Sohn glaubt, der ist schon verurteilt, der ist schon gerichtet. Das heißt, das ist die frohe Botschaft, die Weihnachten verkündet. Es kommt ein Gericht, Gott ist gerecht, er wird USA und Österreich bestrafen, so wie er Sodom und Gomorra und Jericho bestraft hat für alle ihre Gräuel, die sie begehen. Aber vorher schickt er noch jemand, der uns retten kann. Und ich denke, das ist noch ein Aspekt, der natürlich nicht wörtlich erwähnt wird, aber der dahinter steckt. Warum gehen die zwei Spione zu Rahab? Ich denke, weil Gott Rahab retten wollte. Weil er souverän ist, weil er sie erwählt hat, weil sie dazugehören sollte. Und so war es kein Zufall. Wahrscheinlich gab es ja mehr Prostituierte in Jericho, dass sie ausgerechnet dorthin kommen. Und so könnte es sein, dass heute jemand hier ist, der ausgerechnet deshalb heute hier ist, damit er diese Botschaft hört, dass Gott ihn retten will und retten kann, egal was der Hintergrund ist. Aber die Bedingung ist, dass man seinen Sohn, den er gesandt hat, an ihn glaubt, ihm vertraut. Und dieses Bekenntnis wie die Rahab, dass er allein Gott im Himmel und auf der Erde ist und mein Gott ist. Das ist die Einladung. Wir wollen noch zusammen beten. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass dein Wort so klar ist, dass dein Wort nichts beschönigt, dass du uns zeigst, wie schlecht die Menschen damals waren und wie schlecht sie heute sind. Und dass, wie es Paulus im Römerbrief sagt, dass wir unsere die Herrlichkeit verscherzt haben, die wir bei dir hatten, dass wir gefallen sind und entfernt von dir, ohne Gott in dieser Welt. Aber wir danken dir, dass wir auch erinnert werden durch Weihnachten, durch den Advent, dass du deinen Sohn gesandt hast, um uns jetzt nicht zu verurteilen, sondern um uns zu erlösen und zu retten. Wir danken dir für das Vorbild der Rahab, die ja dann nicht nur eine Vorfahrin Jesu geworden ist, sondern, und auch in Hebräer lesen wir dann, dass sie eine der Glaubensheldinnen ist, ein Vorbild geworden für uns, was du aus jemand machen kannst, der vor dir niederfällt und dich anbetet. Und das wollen wir heute tun, Herr. Dich anbeten, du bist der Herr, du bist der König aller Könige. Und wir danken dir, dass wir dich kennen dürfen und dass du uns durch und durch kennst. Amen.